Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 22. Oktober 2012 zum Thema »Ist Europa noch zu retten?« Zu Gast ist Erhard Glötzl, technischer Mathematiker, Chemiker, ehemaliger Vorstandsdirektor der Linz AG. Gastgeberin ist Ursula Rockenschaub.
Guten Abend, herzlich willkommen im Kepler Salon. Ich darf Sie herzlich begrüßen. Der heutige Abend findet in Kooperation mit dem Linzer Kreis statt und wird unterstützt von Zählung. Darf kurz mich selbst vorstellen. Mein Name ist Ursula Rockenschaub. Ich bin studierte Kommunikationswissenschaftlerin und ausgebildete Kulturmanagerin. Seit fast 10 Jahren bin ich als Redakteurin beim Fernsehen tätig, zum einen beim Linzer Privatsender LT1 und auch beim Privatsender ATV und überhaupt bei nationalen Sendern im aktuellen Dienst tätig. Ich möchte jetzt gleich zu meinem Gast kommen, der neben mir Platz genommen hat, damit wir da nicht zu viel Zeit verlieren. Neben mir hat Dr. Erhard Glötzl Platz genommen. Er studierte Chemie und Physik an der Universität Wien sowie technische Mathematik in Linz. Anschließend war er Universitätsassistent am Mathematischen Institut der Universität Linz. Hier war er tätig und habilitierte sich anschließend in diesem Fach. 1981 übernahm er dann die Leitung des Amtes für Umweltschutz der Stadt Linz und war damit maßgeblich verantwortlich für die umweltmäßige Sanierung der Linzer Großindustrie. Im Jahr 1992 wurde er zum technischen Vorstandsdirektor der SPL Stadtbetriebe Linz GmbH berufen. Zwischen 2000 und 2007 war er dann Vorstandsdirektor der Linz AG. Nebenberuflich lehrte er noch an der Pädagogischen Akademie der Universität Linz und der Donau-Universität in Krems. Und seit 1995 beschäftigte er sich auch schon jetzt nebenbei in Vorträgen und macht Veröffentlichungen mit dem Thema der Instabilität von Wirtschaftssystemen. Ich habe jetzt den Lebenslauf ein bisschen zusammengekürzt, weil ich hätte auch einen der gefunden, der 7 Seiten dauert, der hat einfach so interessante Sachen gemacht. Also da wäre das schon abendfüllend. Heute stellt er sich und natürlich auch uns die Frage, ist Europa noch zu retten? Das ist natürlich eine gute Frage, wenn man nur ein bisschen über die Grenzen hinausstellt, egal ob man es nach Griechenland, Italien, Spanien blickt. Also die schwere Finanz- und Wirtschaftskrise, die ja vor Jahren begann, ist ja noch lange nicht bewältigt, glaube ich jetzt einmal. Griechenland ist ja inzwischen Nummer 1 bei der Verschuldung in Europa. Ich glaube, Österreich liegt an 11. Stelle, weil habe ich da richtig recherchiert. Und ja, ich würde sagen, ich glaube, das ist vielleicht die Antwort. Ich darf mir einen Vortrag bitten.
Ja, recht herzlichen Dank für die Einladung. Guten Abend. Und wenn Sie mich so direkt fragen, ist Europa noch zu retten, dann ist meine Antwort, es wird schwer. Es wird nicht einfach. Es wird jedenfalls in der Zukunft noch einiges auf uns zukommen. Und wenn wir von der europäischen Krise sprechen, dann müssen wir uns dessen bewusst sein, dass es natürlich verschiedene Typen von Krisen, die eng verwandt sind, miteinander gibt, aber die doch ganz unterschiedlich zu betrachten sind. Und da muss man unterscheiden, das, was Sie vielleicht im täglichen Leben in unserer Gesellschaft merken, das Auseinanderklaffen von Arm und Reich, diese individuelle Verteilungskrise, dann ist es die europäische Krise, das ist das Auseinanderklaffen der einzelnen europäischen Staaten. Und dann gibt es natürlich auch die internationale Verteilungskrise, auch global gesehen tun sich in gewissem Sinn immer größere Schranken auf. Ich möchte heute im Besonderen auf die europäische Krise eingehen, aber vielleicht kommen die anderen Krisen dann auch in irgendeiner Form zur Sprache. Und wenn man diese Krisen betrachtet, dann kann man sie natürlich von 2 verschiedenen Standpunkten betrachten. Der erste Standpunkt sagt, ich würde ihn sozial-darwinistischen Standpunkt nennen, der sagt, naja, wie läuft denn die Evolution? Die Evolution läuft so, der Stärkere frisst den Schwächeren, und weil das so ist, haben sich ja immer bessere Systeme im Laufe der Evolution entwickelt, und es ist eigentlich gut, dass der Stärkere den Schwächeren frisst, weil sonst gäbe es ja keine Entwicklung. Und letzten Endes führt das zur Konsequenz, dass man sagt, naja, Krieg führt zwar zu menschlichem Leid, aber das ist halt Pech, das ist so, wie wenn der Löwe die Gazelle frisst, weil die Gazelle einfach nicht schnell genug läuft. Aber hätten die Löwen nicht die Gazellen gefressen, hätte die Gazelle nie so schnell laufen gelernt. So ist eben der Lauf der Dinge. Und dieses menschliche Leid, das ist halt ein Kollateralschaden, so läuft es in der Natur. Es gibt natürlich auch eine andere Sichtweise, die sagt, im Gegensatz zu den Tieren ist der Mensch ja mit einem Verstand ausgezeichnet. Und weil der Mensch einen Verstand hat, kann er auch die Ursachen von Problemen erkennen und hat die Möglichkeit einzugreifen und hat die Möglichkeit, auch über Kooperation Fortschritt zu erzielen. Und er hat die Möglichkeit, indem er es versteht, wie man die Dinge lösen muss, menschliches Leid zu vermeiden. Das sind die zwei ganz diametralen Gesichtspunkte, wie man eine Krise sehen kann. Und bevor wir in diese europäische Krise einsteigen, ist es ganz wichtig, ein paar Grundprinzipien zu verstehen, die ganz eng mit allen diesen drei Krisen zu tun haben. Und da geht es in erster Linie darum zu verstehen, was Schulden eigentlich sind. Wir sprechen ja auch oft von Schuldenkrisen. Und ich möchte da vielleicht beginnen mit einem Schlüsselerlebnis. Es war für mich wirklich ein Schlüsselerlebnis. Nicht weit weg von hier, auf der Landstraße, im Jahr 1995, Herbst 1995, es waren damals Nationalratswahlen und es war wieder viel die Rede von, wir müssen sparen, sparen, sparen. Und ein ganz prominenter Politiker war wahlwerbend beim Passagekaufhaus. Da haben wir gedacht, na, diese Gelegenheit, die musst du jetzt beim Schopf nehmen. Geh hinüber zu ihm und sag, guten Tag. Ist nicht wichtig, wer es war. Haben Sie kurz Zeit für ein intellektuelles Gespräch? Sagt er, ja. Dann sage ich, ja sowieso, wenn ich Ihnen 1000 Schilling gebe, dann haben Sie 1000 Schilling Schulden und ich habe 1000 Schilling Guthaben. Stimmt das? Sagt er, ja. Dann sage ich, also, wenn Schulden und Guthaben immer gleichzeitig in gleicher Höhe entstehen, dann ist auch die Summe aller Schulden immer gleich hoch wie die Summe aller Guthaben. Sagt er, naja. Dann sage ich, also, wenn die Summe aller Schulden gleich hoch ist wie die Summe aller Guthaben und man will die Summe aller Schulden vermindern, dann geht es nur, wenn man auch die Summe aller Guthaben vermindert. Sagt er, so ein Blödsinn, so ein Blödsinn, so ein Blödsinn. Und das war für mich ein Schlüsselerlebnis. Weil dieser elementare Zusammenhang, der so fundamental ist, ja, wenn der von den führenden Politikern nicht voll inhaltlich verstanden wird, dann kann man schwer erwarten, dass die richtigen Maßnahmen gesetzt werden. Also, noch einmal. Schulden und Guthaben entstehen immer gleichzeitig in gleicher Höhe. Die Summe der Schulden ist immer gleich hoch wie die Summe der Guthaben. Und diese Beziehung ist genauso fundamental wie der erste Hauptsatz der Wärmelehre, Energieerhaltungssatz. Und drum nenne ich diese Beziehung seit damals erster Hauptsatz der Volkswirtschaftslehre. Aber er wird eben nicht unterrichtet in der Schule. Ja? Und beim ersten Hauptsatz der Wärmelehre ist so, wenn irgendjemand kommt und sagt, naja, das ist so und so und das müssen wir so und so machen und das widerspricht dem ersten Hauptsatz der Wärmelehre, dann sagt jeder, okay, braucht man nicht weiterreden, du liegst völlig falsch. Wenn aber in der Ökonomie Leute diesen ersten Hauptsatz der Volkswirtschaftslehre nicht verstehen und glauben, man kann Probleme regeln und lösen, ohne diese fundamentale Beziehung zu betrachten, dann ist das, nimmt das niemand wahr, dass das überhaupt nicht so gehen kann. Und das ist natürlich fatal für die Entscheidungen. Nun, wenn die Summe der Schulden gleich hoch ist wie die Summe der Guthaben, dann muss man sich natürlich fragen, ja, wie ist es? Wachsen jetzt die Schulden und Guthaben oder werden sie weniger, die Schulden und Guthaben? Und wer hat darauf Einfluss? Die Schuldner oder die Gläubiger? Muss man sich zunächst einmal fragen, na, was ist denn das Interesse? Na, das Interesse der Schuldner ist letztendlich, ihre Schulden zurückzuzahlen, also dass die Schulden weniger werden. Na, und das Interesse der Gläubiger, also die, die Anführungszeichen Geld gespart haben, da kann man jetzt sagen, naja, damals, vor 50 Jahren, wie noch Mangel war, da hat man gespart, um sich nachher was kaufen zu können. Da hat man gespart, um sich ein Auto zu kaufen. Heute ist das anders. Wir leben ja tendenziell oder für einen Teil der Bevölkerung jedenfalls in einer Überflussgesellschaft. Und wir wissen, der Reichtum ist sehr ungleich verteilt. Und der Herr ist bei einer Vielzahl der Gläubiger ein ganz anderes Interesse wie damals vorherrschend. Die haben nämlich das Interesse, dass die Guthaben wachsen. Und jetzt erhebt sich die Frage, ja, wer bestimmt darüber, dass die Guthaben und Schulden sinken oder dass sie wachsen? Setzen sich die Schuldner durch oder setzen sich die Gläubiger durch? Und wenn man das sozusagen von der individuellen Seite betrachtet, dann ist ja so, wenn man ganz geschwind dorthin schaut, dann meint man, na, ist eh ganz klar, der Schuldner kann ja seine Schulden zurückzahlen, er muss nur fleißig sein, er muss Waren produzieren und wenn er fleißig ist, dann kann er seine Schulden zurückzahlen. So schaut's aus, wenn man das von der individuellen Seite, von der Seite der Schuldner betrachtet. Aber Schulden und Guthaben sind immer gleich hoch und da fährt die Eisenbahn drüber. Wie schaut das aus, wenn man es von der Seite der Gläubiger betrachtet? Und ich denke mir, die meisten von Ihnen sind auch Gläubiger. Die meisten haben, sagen wir, ein paar tausend Euro am Sparbuch. Und jetzt denken Sie, versetzen Sie sich in die Situation des Sparbuchbesitzers, also des Gläubigers. Wie ändert sich Ihr Guthaben, Ihr Sparvermögen? Naja, am Ende des Jahres kommen Zinsen dazu. Und wie ändert es sich noch? Es ändert sich nur dann, wenn Sie zur Bank gehen und Sparguthaben abheben und verwenden, um Waren zu kaufen. Solange Sie Ihr Sparguthaben nicht verwenden, um Waren zu kaufen, wird Ihr Guthaben nicht weniger. Und wenn alle Leute oder viele Leute der Meinung sind, na, ich will meine Guthaben erhalten, ich will sie nicht verwenden, um irgendwas zu kaufen, was passiert dann? Bei der anderen Seite der Medaille, bei den Schulden? Nichts. Die Schulden bleiben gleich hoch. Wenn die Guthaben gleich hoch bleiben, bleiben die Schulden gleich hoch. Und wenn am Ende des Jahres die Zinsen dazukommen, also ihre Sparguthaben wachsen, dann wachsen auf der anderen Seite die Schulden. Also wenn man es gesamtheitlich sieht, ja, wenn man es gesamtheitlich sieht, dann ist es eben nicht so, dass die Entwicklung von Schulden und Guthaben durch die Schuldner bestimmt wird, sondern die Entwicklung von Schulden und Guthaben wird durch die Gläubiger bestimmt. Und das nenne ich immer, weil es nicht so leicht zu verstehen ist und paradox klingt und unserer täglichen Lebenserfahrung widerspricht, nenne ich das immer das Fundamentalparadoxon der Geldwirtschaft oder die Ohnmacht der Schuldner. Wenn man das noch einmal versucht, sich klar zu machen. Wenn man will, dass Schulden und Guthaben abgebaut werden, beide, dann gehören immer zwei dazu. Der Schuldner, der Waren produziert, und der Gläubiger, der diese Waren auch tatsächlich kauft. Es ist nicht so, dass es ausreicht, dass der Schuldner fleißig ist, wenn der Gläubiger keine Waren kauft. Und um das vielleicht etwas anschaulicher zu machen, wenn Sie glauben, ja, das ist alles sehr theoretisch, aber hat das überhaupt einen praktischen Bezug? Das hat sehr wohl einen praktischen Bezug. Denken Sie an das Verhältnis von Deutschland und Griechenland oder Spanien. Deutschland ist der größte Gläubigerstaat innerhalb von Europa und den Südstaaten, das sind die Schuldnerstaaten. Und was hat Deutschland für Interesse? Was ist die erklärte Wirtschaftspolitik von Deutschland? Die erklärte Wirtschaftspolitik von Deutschland ist, exportieren, 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 Exportweltmeister zu sein. Wenn man exportiert, dann wird man gläubiger, weil man ja Waren an die anderen gibt und die anderen nicht sofort zahlen. Das heißt, Deutschland verfolgt genau die Strategie des Gläubigers, der nicht bereit ist, Waren von den anderen, vom Ausland zu kaufen, der nur bereit ist, Waren zu verkaufen. Und das gilt nicht nur für das Verhältnis von Deutschland zu Griechenland, das gilt auch zum Beispiel für das Verhältnis von den Industrienationen zu den Entwicklungsländern. Die Industrienationen, das sind die Gläubigerstaaten, die den Entwicklungsländern Geld geborgt haben. Aber wenn die Industriestaaten nicht bereit sind, von den Entwicklungsländern Waren zu kaufen, dann haben die Entwicklungsländer kein Geld, die Schulden zu bezahlen. So einfach ist es. Und das Gleiche gilt für das Verhältnis von China zu den USA. Und insgesamt gilt das eben ganz streng allgemein. Und wenn man das nicht verstanden hat, dann versteht man eben Schuldenkrisen nicht. Und damit komme ich jetzt nach dieser kurzen theoretischen Voreinleitung zu der europäischen Krise. Ja, was ist die Ursache der europäischen Krise? Und wenn wir die Ursache nicht verstehen, dann können wir natürlich auch nicht erwarten, dass wir richtige Rezepte haben, die Ursache zu bekämpfen. Nun, was wir hören in den Zeitungen, massiv, die Staatsschulden sind schuld, die Staatsschulden sind schuld und die Staatsschulden, die müssen also gesenkt werden, weil sonst zerbricht Europa. Da möchte ich vorausschicken, aus einem ganz anderen Zusammenhang glaube ich auch, dass Staatsschulden insgesamt problematisch sind, um hier nicht missverstanden zu werden. Aber im Zusammenhang mit der europäischen Krise muss uns klar sein, dass die Staatsschulden seit Einführung des Euro im Wesentlichen in allen europäischen Staaten im Mittel tendenziell zurückgegangen sind. Erst im Jahr 2008, bei Ausbruch der Finanzkrise, wo der Staat Banken retten musste, vorher hat man gesagt, der Staat ist pfui, um Gottes Willen, du darfst überhaupt nicht eingreifen. Aber dann, damals, hat man gesagt, sofort, der Staat muss Feuerwehr spielen. Also der Staat hat Banken retten müssen, der Staat hat die Konjunktur beleben müssen, der Staat hat, weil die Konjunktur niedriger geworden ist, weniger Einnahmen gehabt, weniger Steuern gehabt, er hat mehr Arbeitslose zu finanzieren gehabt. Das heißt, die Ursache, dass nach 2008 in Europa die Schulden insgesamt von Deutschland über Österreich, Spanien, Italien, überall deutlich gestiegen sind, das war die Finanzkrise. Und es ist nicht so, dass die Staatsschulden die Ursache unseres Problems sind in Europa, sondern die Finanzkrise hat die Staatsschulden in die Höhe getrieben. Das ist einmal das Erste. Wenn es nicht die Staatsschulden sind, was ist denn dann wirklich die Ursache? Die wahre Ursache ist, dass in Europa die verschiedenen Länder verschiedene Produktivität haben. Vereinfacht ausgedrückt, die nördlichen Länder, wer in Zukunft vielleicht immer symbolisch Deutschland sagen, produzieren effizienter, haben eine höhere Produktivität wie die Südländer. Das ist das wahre europäische Problem. Und wie wurde dieses Problem vor der Währungsunion, also vor dem Euro, gelöst? Ja, schlicht und einfach durch Abwertungen der Lira, der Währungen. Wir alle haben es noch im Kopf, dass die Lira alle paar Jahre abgewertet worden ist. Was passiert bei so einer Abwertung? Ja, im Wesentlichen passiert Folgendes. Wenn die deutschen Autos nach Italien exportiert haben, dann sind die Deutschen Gläubiger geworden und die Italiener waren Schuldner. Und um wieder wettbewerbsfähig zu werden, das heißt, dass auch Italien wieder mehr exportieren konnte und dass es für Deutschland schwerer war, Autos nach Italien zu exportieren, haben die Italiener ihre Währung abgewertet. Was heißt das? Das heißt letztlich nichts anderes, dass die Forderungen der Deutschen als Gläubiger gegenüber den Italienern abgewertet worden sind. Also die Deutschen haben durch diese Abwertung der Lira Geld verloren. Was ist jetzt mit Einführung der Währungsunion? Nun, mit Einführung der Währungsunion war dieser Mechanismus, die unterschiedlichen Produktivitäten durch Abwertungen auszugleichen, nicht mehr möglich. Das hat für Deutschland einen enormen Vorteil gebracht. Nämlich, die deutschen Gläubiger haben durch die Abwertungen der Lira, die es nicht mehr gegeben hat, eben keine Verluste mehr gehabt. Und das Zweite, was noch viel wichtiger zu tragen kommt, war, dass die Deutschen aufgrund ihrer Produktivität und aufgrund ihrer sozusagen Lohnzurückhaltung eigentlich eine sehr starke Währung immer gehabt haben. Und tendenziell der Euro schwächer war, als wie es der Währung in Deutschland entsprochen hätte. Und damit haben die Deutschen die Chance gehabt, viel besser exportieren zu können, weil alles in Euro faktoriert worden ist, in einer schwächeren Währung. Hätten die Deutschen quasi in D-Mark exportieren müssen, hätten sie bei weitem nicht so viel exportieren können. Das heißt, Durch die Währungsunion haben die Deutschen zwei Vorteile bekommen. Einmal keine Verluste mehr durch Abwertungen innerhalb von Europa und eine enorme Unterstützung ihrer Exportchancen. Das heißt, die Währungsunion war ein Riesenvorteil für alle starken Wirtschaftsnationen. Und das Problem ist jetzt, wenn es nur ein Vorteil für die Staaten gewesen wäre, okay, damit hätten alle leben können. Aber genau in dem Umfang, wie es ein Vorteil für die Deutschen war, war es ein Nachteil für die weniger produktiven Länder. Die weniger produktiven Länder haben sich nicht mehr durch Abwertungen entschulden können. Und die weniger produktiven Länder haben faktisch in einer wesentlich stärkeren Währung exportieren müssen, als es ihrem Wirtschaftsvermögen entsprochen hätte. Und haben daher Probleme mit dem Export bekommen. Und je länger die Währungsunion angedauert ist, desto deutlicher ist dieses Ungleichgewicht in Europa geworden, desto mehr hat dieses Ungleichgewicht zugenommen und letztlich, ausgelöst durch die Finanzkrise, ist dieses Ungleichgewicht offenkundig geworden. Also die Finanzkrise hat diese Probleme, die sich über Jahre aufgestaut haben in Europa, erst so richtig sichtbar gemacht.
Also wer hat jetzt definitiv Schuld?
Schuld sind diejenigen, die das Wesen einer Währungsunion und die Probleme, die sich daraus ergeben, wenn Länder verschiedene Produktivität haben, wenn diejenigen das nicht verstanden haben und die richtigen Maßnahmen setzen. Und da komme ich gleich dazu. Was hat man also gesagt? Was müssen wir tun? Wenn man eben das Fundamentalparadoxon der Geldwirtschaft nicht versteht, dann ist klar, der Schuldner ist schuldig. Ja? Und durch diese Produktivitätsunterschiede ist natürlich Deutschland zum Gläubigerland geworden und die Südstaaten zum Schuldnerland geworden. Und wenn man das Fundamentalparadoxon nicht versteht, dann kommt man natürlich zum Schluss, ist eh klar, der Schuldner ist schuldig. Und wenn der Schuldner schuldig ist, was muss er tun, dass er aus den Schulden herauskommt? Sparen! Also sparen, sparen, sparen müssen die Südländer. Und da muss man als Erstes dazu sagen, man muss ganz wesentlich immer unterscheiden zwischen Sparen und Effizienzsteigerung. Ja? Gegen Effizienzsteigerung in den Südländern, in Griechenland, in Spanien, in Italien, hat niemand etwas. Selbstverständlich ist die notwendig. Wir kommen darauf noch zurück, wie man das erreichen kann. Aber Sparen, das schafft massive Probleme. Warum? Und der Grund liegt genauso wieder in einem, könnte man sagen, Paradoxon. Ja? Weil es eben aus individueller Sicht anders ist, als wir aus der gesamtvolkswirtschaftlichen Sicht. Und oft erklärt man das anhand der schwäbischen Hausfrau. Ich will es erklären anhand der Frau Fechter als Schottergrubenbesitzerin. Wenn die Frau Fechter eine Schottergrube besitzt und Schulden zurückzahlen muss, dann wird sie sagen, ja, ich muss sparen. Weil wenn ich spare, also zum Beispiel dadurch, dass ich meinen Arbeitern den halben Lohn gebe, oder wenn ich spare, indem ich eben keinen zusätzlichen Bagger kaufe, dann bleibt mir mehr Geld in der Kasse und ich kann meine Schulden zurückzahlen. Komplett logisch und auch richtig. Aber was man nicht vergessen darf, Frau Fechter in der Schottergrube, ja, sozusagen setzt nur Maßnahmen auf der Ausgabenseite. Und weil die Schottergrube relativ zur Gesamtwirtschaft ja so klein ist, kann man davon ausgehen, dass die Einnahmen unverändert bleiben. Sie verkauft weiterhin gleich viel Schotter. Ja? Weil eben individuell, mikroökonomisch betrachtet, die Einnahmen der Schottergrube gleich bleiben, aber die Ausgaben reduziert werden, darum bleibt der Geld übrig, mit dem er Schulden zurückzahlen kann. Also das ist natürlich richtig und komplett logisch. Aber nur, wie schaut das aus bei der Frau Vector als Finanzministerin? Wenn die Frau Vector als Finanzministerin durchsetzt, dass die Österreicher oder die Beamten oder wer immer den halben Lohn bekommen, oder wenn in Österreich nicht mehr investiert wird, dann könnte man meinen, na dann bleibt mehr Geld im Haushaltssäckel, dann kann Österreich die Schulden zurückzahlen. Aber dem ist natürlich nicht so, weil die Einnahmen, also die Steuereinnahmen, ja ganz wesentlich abhängig sind, wie viel der österreichische Staat oder in Österreich auch tatsächlich ausgegeben werden. Weil Ausgaben und Einnahmen in einer Volkswirtschaft immer gleich sind. Das ist sinngemäß so wie der erste Hauptsatz bei Schulden und Guthaben. Und durch diese globalen Beziehungen kommt es eben zu Einschränkungen. Und wenn man in Österreich, wenn alle sparen, dann gibt es weniger Steuern und letztendlich führt es nicht dazu, dass mehr im Staatssäckel übrig bleibt. Das heißt, Sparen hilft nicht. Man kann sich nicht aus einer Krise heraussparen. Nun, das ist das Erste. Politisch umgesetzt wurde dieser Spargedanke durch den sogenannten Fiskalpakt. Und man kann es nur ganz klipp und klar sagen, dieser Fiskalpakt, der jetzt mit 2/3 Mehrheit beschlossen worden ist in überall in Europa, wird zu einer Katastrophe für Europa führen. Weil dieses Sparen nicht hilft, die Schulden zu beseitigen, sondern nur dazu führt, dass die Wirtschaft einbricht und weniger produziert wird, statt mehr produziert wird. Das ist das Erste. Das Zweite. Was war die zweite wesentliche Maßnahme? Die zweite wesentliche Maßnahme ist nicht gekommen quasi von den staatlichen Sparen, sondern ist verbunden mit dem Stichwort ESEM, Europäischer Stabilitätsmechanismus und Europäische Zentralbank. Was hat man hier gemacht? Hier hat man versucht, Symptome zu bekämpfen. Das heißt, man hat versucht, diese Gläubigerforderungen, die sich hier aufgebaut haben, durch Sozialisieren werthaltig zu belassen. Die Werthaltigkeit zu erreichen, also dass diese Gläubigerforderungen bedient werden. Ja? Es werden ja aus dem ESM jetzt nicht mehr nur Staaten gerettet, sondern auch Banken gerettet. Und die EZB kauft Staatsanleihen und so weiter und so weiter. Das sind ausschließlich Symptomkuren. Die lösen das europäische Problem nicht. Nun werden Sie mich fragen, naja, was soll man denn jetzt dann tun? Also, wenn man es verstanden hat, dass das europäische Problem darin liegt, dass der Produktivitätsunterschied in Europa zwischen Nord und Süd sehr groß ist und dagegen der Lohnunterschied eben nicht so groß ist und dass das das Kernproblem ist, dann wird man natürlich sagen, naja, klar, freilich, das haben wir ja immer wollen. Wir haben ja immer wollen, dass sozusagen die Südstaaten genauso effizient produzieren wie die Nordstaaten. Und da müssen wir halt schauen, dass die so effizient produzieren. Natürlich, klar, das müssen wir auch. Das ist wichtig. Nur, das dauert sehr lange. Ja? Und diese letzten 10 Jahre oder 12 Jahre in der Europäischen Währungsunion hat man nicht genutzt, diese Produktivitätsanpassungen tatsächlich durchzusetzen, weil es eben auch sehr schwierig ist. Nun, wenn es nicht geht, mit der sozusagen die Produktivitätsunterschiede zu verringern, indem die Südländer effizienter produzieren, wenn das eben sehr lange dauert, was muss man dann machen? Ja, dann muss man schauen, dass die Lohnunterschiede sich den höheren Produktionsunterschieden, Produktivitätsunterschieden anpassen. Also, was muss ich tun, damit die Lohnunterschiede zwischen Griechenland und Deutschland größer werden? Weil die Produktivitätsunterschiede zwischen Deutschland und Griechenland groß sind. Ja, da gibt es wieder 2 Möglichkeiten. Und die eine Möglichkeit ist, und das ist sozusagen wieder diese kurzsichtige Möglichkeit, na, ist eh klar, die Griechen sind schuld, die verdienen zu viel, die müssen einfach weniger verdienen. Daher Sparpaket. Und wozu führt das Sparpaket? Dass weniger produziert wird? Zur Deflation? Dass die Nachfrage zusammenbricht? Dass die Wirtschaft zusammenbricht? Und in keiner Weise zusätzliche Guthaben in Griechenland aufgebaut werden. Wo sollen sie es denn hernehmen, die zusätzlichen sozusagen Einkommen, wenn sie weniger produzieren? Das heißt, wenn man die Maßnahme setzt, Löhne in Griechenland runter, dann führt das zum Einbruch der Wirtschaft und zum genauen Gegenteil dessen, was man will. Es verschärft die Probleme. Was soll man sonst tun? Eigentlich ganz einfach. Nicht die Löhne in Griechenland runter, sondern die Löhne in Deutschland, und ich sage jetzt Österreich, gehört letztlich genauso zu diesen Gläubiger-Exportstaaten wie Deutschland. Die Löhne in Deutschland, Österreich und diesen produktiven Ländern müssen angehoben werden. Diese produktiven Länder haben mehr produziert, als sie konsumiert haben, haben daher immer mehr Guthaben aufgebaut, und es muss dazu kommen, dass, wenn man ein stabiles Gleichgewicht haben will, dass jeder das, was er produziert, auch verkonsumiert. Wenn er sagt, ich produziere zwar viel, aber konsumieren will ich es nicht, ich will es nur exportieren, dann bauen sich immer größere Unterschiede auf. Also, ohne Produktivität, sozusagen ohne die Anpassung der Löhne an die Produktivität, und da in der Form, dass man die Löhne in Deutschland und Österreich anhebt, ist das Problem nicht lösbar. Denn würde man die Löhne anheben in Deutschland und Österreich, führt das zu verstärkter Nachfrage, zu einer Wirtschaftsbelebung, und es würde uns allen letztendlich besser gehen. Ja?
Darf ich da jetzt kurz eine Frage einwerfen?
Bin schon zu lang, gell?
Ja. Nein, nicht zu lang, aber weil es jetzt gerade passt. Ja? Also, sehen Sie da jetzt die Lösung definitiv drinnen, dass man dann in Deutschland und in Österreich die Löhne noch mehr erhöht, obwohl die in Griechenland eh schon so niedrig sind?
Nein, in Griechenland gehören die Löhne höher, und in Deutschland und Österreich gehören die Löhne noch viel höher. Ja? Das führt natürlich zu einer gewissen Zunahme der Inflation, und diese Zunahme der Inflation würde gleichzeitig zu einer Abwertung des Euro in gewissem Sinn führen und damit die Exportfähigkeit von Europa insgesamt verbessern. Aber natürlich ist es richtig, ja, das alleine nützt nichts. Wir müssen das Langfristziel natürlich erreichen, dass die Produktivität in den Südländern angehoben wird. Und wie erreicht man das? Nun, wir erinnern uns noch an die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Damals hat es den Marshallplan gegeben. Damals sind wir von Amerika massiv unterstützt worden, um unsere Industrie wieder aufbauen zu können. Und letztendlich bedarf es genau eines solchen oder ähnlichen Marshallplanes für die Südstaaten, der aber zielgerichtet in Effizienzsteigerungen münden muss und nicht irgendwie als EU-Förderung verpuffen darf. Also das ist das, was wir brauchen. Und wenn ich jetzt diese Maßnahmen von EZB und ESM und so weiter betrachte, dann muss man natürlich noch etwas machen. Wie funktioniert denn das heute? Sie erinnern sich vielleicht noch, vor Anfang des Jahres hat der Herr Draghi 1000 Milliarden Euro an die Banken weitergegeben, damit zu günstigsten Konditionen, ja, ich sage jetzt zu 1% Verzinsung, damit die Banken was machen? Ja, Staatsanleihen kaufen. Und zu wie viel Prozent kaufen sie die Staatsanleihen? Ja, zu 5, 6, 7, 8%. Das heißt, die Gewinnspanne, ja, dieser 1000 Milliarden Euro führt zu enormen, letztendlich Gewinnen der Banken. Und nicht zu einer wesentlichen Entlastung der europäischen Staaten bei der Staatsschuld. Die würde dann erreicht werden, wenn die Europäische Zentralbank dieses Geld nicht um 1% den Banken gibt, damit sie es um 7% weitergeben, sondern wenn die Europäische Zentralbank dieses Geld um 1% direkt zu den Staaten gibt. Ja? Und jetzt vereinfacht ausgedrückt kann man sowas bezeichnen als direkte Staatsfinanzierung. Das ist etwas, was in Amerika mit der Federal Reserve, also mit der amerikanischen Notenbank und dem amerikanischen Staat im Wesentlichen passiert. In Europa ist es in den EZB-Statuten verboten. Völliger Blödsinn. Ja.
Gut. Welche Lösungsvorschläge haben Sie dann? Sie haben gerade gesagt, Fiskalpakt ist es nicht, ESM ist es nicht. Wenn ich schaue, der Paul Krugman, der Amerikaner, spricht sogar von Selbstmordprogramm, was Europa betrifft. In einem anderen Magazin habe ich gelesen, es wird schon von einem Urknall gesprochen. Also wie retten wir Europa oder wie soll Europa gerettet werden?
Europa, was man tun muss, erstens, in den wirtschaftlich starken Ländern die Löhne wesentlich stärker anheben als wie bisher. Zweitens, produktive Kreditschöpfung, wie man das nennt, beziehungsweise direkte staatliche Finanzierung, direkte Staatsfinanzierung. Denken Sie an Marshallplan, denken Sie an das, was die Federal Reserve in Amerika zur Staatsfinanzierung in Amerika macht. Das wären die wesentlichen Schritte, um Europa wieder auf Spur zu bringen.
Fragen aus dem Publikum. Gibt es die schon? Darf ich nur ersuchen, bitte, dass man auf das Mikrofon wartet, ganz, weil das Ganze aufgezeichnet wird. Dass ganz man die Fragen auch drauf. Da geht's los. 1, 2, 3.
Ja, wir haben da jetzt einen volkswirtschaftlichen Vortrag gehört, vergessen aber, dass dabei die Politik ja die Hauptrolle spielt. Und es ist wahrscheinlich überhaupt gar nicht im Interesse des Herrn Juncker, der das Ganze ja anführt und an einem Bankenblatt sitzt und die Interessen dieser Banken zu vertreten hat, diese Regelungen so zu spielen. Es ist ja nicht zu glauben, dass nur der Erhard Götzl diese volkswirtschaftlichen Zusammenhänge kennt. Das kennen die Politiker sicher alle. Aber sie sind, das bin ich überzeugt, diejenigen, die sind nicht so blöd, wie man glaubt. Aber sie sind natürlich in der Abhängigkeit von verschiedenen Interessensgruppen und besonders da dieser Banken. Wenn Sie sich vorstellen, dass eine Bank, eine internationale Bank, garantierte Zinsen von 5-8% kriegt und sich das Geld um 1% von derselben Stelle holt, die es auch wieder garantiert, wäre es ja blöd, wenn sie das nicht machen könnte. Also der ganze politische Aspekt hat mir ein bisschen gefehlt.
Darf ich da ganz kurz dazu antworten? Ich unterstreiche das vollständig. Ja? Sicher werden die Politiker heute, wie man sagt, am Nasenring von den Banken durch den Ring gezogen. Zweifellos. Aber gerade das Beispiel, das ich erzählt habe, 1995, Wahlkampf, erster Hauptsatz der Volkswirtschaftslehre, Summe der Schulden ist gleich Summe der Guthaben. Ich glaube sehr wohl, dass es auch am Verständnis bei vielen Politikern mangelt. Und nicht nur, dass sie quasi vom Bankensystem an der Nase herumgeführt werden. Sicherlich beides.
Hat das dann auch noch mit veralteten Volkswirtschaften zu tun, oder das ganze Problem?
Nein, ich sage, das ist eine Frage, was man unter veralteter Volkswirtschaft versteht. Ich meine, man kann von Alterungsvorgängen in Volkswirtschaften sprechen, ja, und damit meint man, dass eine Volkswirtschaft im Jahr 1950 komplett anders funktioniert hat, als wie eine Volkswirtschaft im Jahr 2012, ja. Und einer der wesentlichen Gründe, warum die qualitativ völlig anders funktionieren, ist, weil der Gesamtverschuldungsgrad dramatisch angestiegen ist und weil die Verteilungsungleichgewichte dramatisch zugenommen haben. Geht mehr in die Richtung des ersten Verteilungskrisenproblems, was ich gesagt habe, nämlich des Zerfalls der Gesellschaft und Arm und Reich. Ja? Je länger die Gesellschaft sich so weiterentwickelt wie bisher, desto stärker driftet sie in Arm und Reich auseinander. Das könnte man sozusagen unter Alterungsvorgängen der Volkswirtschaft verstehen.
Bitte. Da hinten haben wir...
Gut. Sie haben gesagt, dass es in den einzelnen Ländern Europas Produktivitätsunterschiede gibt. Jetzt hätte ich gern gewusst, ob Sie mir erklären können, woher diese oder woraus diese Produktivitätsunterschiede, woraus die resultieren.
Ja, weniger effiziente Strukturen. Dazu zählen natürlich auch effiziente Verwaltungsstrukturen, aber natürlich weniger effiziente Produktionsstrukturen, also nicht so moderne Maschinen, nicht so große Industrien und Ähnliches.
Bitte,
Sie haben gesagt, es müsste das Lohnniveau auch in den produktiven Ländern angehoben werden. Das würde sicher eine Erhöhung der Preise zur Folge haben. Und was soll in diesem Fall mit den Pensionen geschehen? In welchem Ausmaß könnten die valorisiert werden?
Ja, wenn man die Pensionen valorisiert im Ausmaß der Inflation, was ja kein Problem ist, ja, hätte das keinen Einfluss auf die Realeinkommen der Pensionisten.
Die Valorisierung ist ja derzeit nicht gegeben.
Das ist eine politische Willensfrage. Man muss das Problem verstanden haben. Natürlich, wenn man, das ist genau das Gleiche, ich kann sparen bei der arbeitenden Bevölkerung, ich kann sparen bei den Pensionisten. Letztendlich, die Auswirkung ist das Gleiche, es führt zu weniger Nachfrage. Ja? Und das ist letztendlich eine Verteilungsfrage zwischen Arbeitenden und Pensionisten. Aber das ist nicht zwangsweise gegeben. Wenn die Pensionen der Inflation angepasst werden, ändert sich im Verhältnis nichts.
Ich beziehe zwei Pensionen, nennen wir es Teilpensionen, aus Anwartschaften, sowohl im ASVG-System als auch in der Wohlfahrtseinrichtung der Ziviltechniker. Ja. Als ich vor 20 Jahren eigentlich ungewollt den Weg in die Frühpension angetreten habe, wegen einer Art Burnout-Syndrom, da war die Pension, die von der Wohlfahrtseinrichtung der Ziviltechniker ausbezahlt worden ist, noch höher als die ASVG-Pension. Inzwischen hat die ASVG-Pension dank der Zuschüsse aus dem allgemeinen Steuertopf diese Ziviltechnikerpension um ca. 10% überflügelt und unsere Standesvertreter dürften jetzt endlich erreicht haben, was sie 20 Jahre lang angestrebt haben, nämlich eine Überführung des Pensionssystems der Ziviltechniker in das ASVG-System. Das wird dazu führen, dass meine zwei Pensionen gemeinsam versteuert werden und ich nur eine niedrigere Nettopension auszahlt kriege als derzeit.
Okay. Nein. Bitte, jetzt darf ich da herüben einmal.
Eine tagespolitische Frage. Es war gerade vorgestern in den Medien, dass diskutiert wird, ob nicht verstärkt das griechische Volk, die griechische Bevölkerung wieder zu den Gläubigern des eigenen Staates werden soll, nachdem das von Deutschland und von deutschen Politikerinnen und Politikern im Ersten begrüßt worden ist. Würde ich gerne wissen, was daran der Haken an der Sache ist. Kann das was bringen oder wie würde das auswirken auf die Situation?
Ich meine, da spricht nichts dagegen, ja, aber es löst das Problem nicht. Ob der Schuldner Dimitrio Quadropopoulos heißt, oder der Gläubiger, oder ob er Hans Meyer heißt, ändert nicht dramatisch viel.
Iris, bitte, du hast noch. Ja. Oder schon?
Ja. Ja. Bin ich jetzt dran?
Ja.
Sie haben den ersten Hauptsatz der Volkswirtschaftslehre, Schulden sind gleich mit den Guthaben, sehr genau erklärt. Jetzt ist mein Problem seit längerer Zeit, wie verhält sich das mit der Geldmenge? Die Notenbanken können im Prinzip, wie es zum Beispiel in den USA geschieht, lustig und fröhlich Geld drucken. Auf welcher Seite schlägt sich dieses Geld nieder? Oder ist das sozusagen noch eine extra Menge, die das Ganze aufbläht? Das würde mich interessieren.
Nun, diese ganze Geldschöpfung ist auch sehr schwierig zu verstehen. Daher weiß ich nicht, ob es mir gelingt, das sofort in der Kürze zu erklären. Aber vereinfacht ausgedrückt geht es um Folgendes. Wenn Geld von den Notenbanken geschöpft wird, heißt das noch nicht, dass dieses Geld auch tatsächlich in der Realwirtschaft ankommt. Sprich, dass dieses Geld zu realer Konsumnachfrage oder realer Investitionsnachfrage führt. Dieses Geld kann entweder im Bankensystem hängen bleiben, wie es in der letzten Zeit auch vielfach der Fall war, oder dieses Geld kann eben nicht in die Realwirtschaft gehen, sondern in die Finanzwirtschaft gehen und dort quasi dazu führen, dass die Nachfrage nach reinen Vermögensprodukten entsprechend ansteigt. Sie kann zu Assetpreisinflation führen oder Vermögensinflation führen. Ein gutes Beispiel dafür war all das, was in den Jahren nach der Dotcom-Blase, also nach 2000 in Amerika passiert ist. Um die Krise aus der Dotcom-Blase, Technologieblase aus dem Jahr 2000 zu überwinden, hat die amerikanische Notenbank die Leitzinsen stark abgesenkt. Das korreliert mit einer entsprechend hohen Geldmengenausweitung. Diese Geldmenge ist teilweise in Amerika in die Realwirtschaft gegangen. Das hat dazu geführt, dass die Realwirtschaft auch geboomt hat in Amerika. Aber zu einem noch viel größeren Teil ist diese Geldmenge in die Finanzwirtschaft gegangen und vereinfacht ausgedrückt dazu geführt hat, zu dem Immobilienboom, also zu Finanzblasen, boom. Und wie die dann zusammengebrochen sind, hat das eben letztendlich zur Finanzkrise geführt. Ja? Also die Zusammenhänge oder der Einfluss der Notenbank über Geldschöpfung auf die Realwirtschaft ist leider nur bedingt gegeben. Und der Begriff, den ich vorher verwendet habe, produktive Kreditschöpfung, wäre genau eine Maßnahme, die sicherstellt, dass frisch geschöpftes Geld tatsächlich in die Realwirtschaft geht. Dazu gäbe es auch entsprechende Mechanismen, beispielsweise, wenn die Notenbank das Geld nicht irgendeiner Bank gibt, sondern die Notenbank das frisch geschöpfte Geld nur über Infrastruktur- und Investitionsbanken in Umlauf bringt, dann würde das dazu führen, dass sichergestellt ist, dass damit Infrastruktur, also realwirtschaftlich was passiert. Es gibt auch andere Methoden, ja, aber das wäre ein ganz entscheidender Faktor, um diese Geldschöpfung auch sinnvoll und richtig zu einer Wirtschaftsankurbelung einzusetzen.
Bitte, Frage. Bitte.
Zum Beispiel Hannes Androsch sagt immer, dass der Euro wichtig ist, um im großen weltweiten Spiel mitzuspielen, ja, dass man mit China und USA und so konkurrieren kann. Sehen Sie jetzt da mehr die Vorteile, die er erwähnt, oder überwiegen doch die Probleme, die man innerhalb des Euros dann hat?
Grundsätzlich ist diese Aussage richtig. Natürlich stärkt eine gemeinsame Währung auch die innereuropäische Wirtschaft und damit den Wirtschaftsstandort, und im internationalen Vergleich wird Europa durch diese große Währung gestärkt. Keine Frage. Aber nur dann, wenn man eben die dadurch ausgelösten innereuropäischen Probleme löst. Wenn man die nicht löst, dann führt das letzten Endes zum Zerbrechen von Europa. Davon bin ich zutiefst überzeugt.
Bitte, Sie haben das Mikrofon in der Hand.
Ja, ich hätte gerne eine grundsätzliche Frage gestellt. Ich möchte anschließen an den Herrn, der vorhin schon gesagt hat, Sie werden sicher nicht der Einzige sein, der über die wirklichen Abläufe in der Volkswirtschaft Bescheid weiß. Es studieren zu viele, und Wirtschaftswissenschaft ist ja momentan das überrannte Studienfach. Meine Frage ist, Sie haben gesagt, die Finanzkrise hat die Probleme in Europa erst sichtbar gemacht und so weiter. Ich habe einige Sendungen auf Arte gesehen, diesen internationalen Sender, und ich glaube nicht, dass das irgendein Kronenzeitung-Niveau hat. Dort wurde aufgezeigt, dass die Krise in den 20er Jahren, also 1928, wann sie genau war, und die jetzige auch sehr wohl von Großbanken lanciert worden ist und vorbereitet worden ist. Und irgendwie verstehe ich das auch, man kann sich diesen Gedanken irgendwie mit einem gewissen Realitätssinn nähern, weil die Broker der großen Banken in New York nach dem beinahe Zusammenbruch 2008, wo alle gezittert haben, Freudenfeiern veranstaltet haben, weil ihnen das beinahe gelungen wäre. Also die Frage ist natürlich auch, Griechenland ist das beste Beispiel, dass man ein junger Mann oder ein Kind eins und eins zusammenzählen kann, dann versteht er, dass man nicht jemand Geld wegnehmen kann und die Wirtschaft soll aufgebaut werden. Also da haben Sie vollkommen recht, aber das versteht eher jeder. Jetzt frage ich mich, welche Berater hat die Frau Merkel und hat die ganzen europäischen Regierungshäupter, von wem werden die beraten? Sie können ja nicht langsam dumme Leute sein. Also ich sehe da ein System dahinter, die Wirtschaftsmacht Europa zu zerstören. Obwohl überhaupt nichts übrig hat für Verschwörungstheorien.
Machen wir Antwort drauf.
Oder? Also Verschwörungstheorie verwende ich nicht gern dafür, aber es ist so, wie vorher schon gesagt worden ist, die Macht des Finanzsystems ist natürlich sehr, sehr, sehr groß. Und die Politik befindet sich in großer Abhängigkeit von dieser Macht der Banken. Und es ist eben heute nicht so, dass sich die Politik vehement gegen diese Macht versucht durchzusetzen und versucht, das Primat der politischen Macht wieder zurückzubekommen. Historisch, und weil Sie das angeschnitten haben, die 30er Jahre, kenne ich nur einen Politiker, der wirklich versucht hat, diese Macht des Bankensystems zu brechen. Und das war Roosevelt in den 30er Jahren in Amerika. Und ich versuche, ein Zitat zu bringen, vielleicht nicht ganz korrekt, aber inhaltlich richtig, dass er bei einer Rede im Jahr 1936 in Chicago gesagt hat. Er hat im Wesentlichen dort gesagt, mit einer Deutlichkeit, die man sich heute absolut und in keiner Weise vorstellen kann. Er hat dort gesagt, von einer Finanzoligarchie beherrscht zu werden, ist schlimmer, als wie von der Mafia beherrscht zu werden. Und ich habe kaum eine so emotionale Rede gehört, wie diese Rede von Roosevelt, wo er eine derart klare Position gegen die Macht des Bankenwesens bezogen hat, die für heutige Verhältnisse von keinem Politiker nur ansatzweise eingenommen wird. Es bedarf schon eines außergewöhnlichen Charakters und eines außergewöhnlichen Verständnisses der Zusammenhänge, dass man solche klaren Positionen bezieht. Er war es übrigens auch, der im Jahr 1933 das Trennbankensystem deshalb eingeführt hat. Also die Trennung von Geschäftsbanken und Investitionsbanken. Und wir wissen, dass die Aufhebung dieses Trennbankensystems in Amerika im Jahr 1999 natürlich im Wesentlichen auf Betreiben der Banken erfolgt ist und dass diese Aufhebung des Trennbankensystems mit ein wesentlicher Grund war für dieses sogenannte Leveraging, also dieses Vervielfachen von Eigenkapitaleinsatz durch Fremdkapital, dass das das ermöglicht hat, dass das ganz wesentlich dazu beigetragen hat, dass sich die Finanzkrise so schnell entwickeln hat können. Also Roosevelt hat genau aus dem Verständnis, woraus sich unter anderem die Macht der Banken ergibt, dieses Trennbankensystem eingeführt. Und es wäre dringendst notwendig, dieses Trennbankensystem auch nicht nur in Amerika wieder einzuführen, sondern insbesondere auch in Europa einzuführen.
Bitte schön, nächste Frage.
Ja, ich kann mit dem nur anschließen, mit der Macht der Banken. Nur möchte ich vielleicht den Blickwinkel auch darauf lenken, auf die, die dahinter stehen, die den Banken erst dazu verhelfen, dass sie so viel Macht bekommen. Und das sind letztlich diese 1%, die eben ganz maßgeblich die Vermögen haben, die natürlich teilweise sogar direkt Banken gegründet haben, aber ich möchte mir jetzt nicht in den Verdacht begeben, dass ich noch andere Gedanken dazu auch habe. Es hat alle möglichen Bankengründer gegeben. Natürlich, die Privatbanken sind von vermögenden Leuten sehr oft gemacht worden. Aber dahinter stehen natürlich auch viele Vermögen, die absolut keine Bank selber machen wollen, aber die mit ihren Vorstellungen, was sie für ihr Vermögen an Zinsen bekommen sollen, diese ganzen Probleme ganz massiv mit verursacht haben. Weil wenn ich Zinsen verlange, die deutlich über den Produktivitätsgewinnen einer Wirtschaft, einer Realwirtschaft liegen, kann das letztlich nur zum Zusammenbruch führen. Und das haben wir erlebt und diese ganzen Ungleichgewichte hat mir sehr gut gefallen, wie Sie das ausgedrückt haben. Erstens einmal mikroökonomisch, aber dann eben auch auf Landesebene oder auch die Industriestaaten gegenüber den Entwicklungsländern. Das hat ja überhaupt zu dieser Anhäufung dieser großen Vermögen geführt. Letztlich auch aus diesem Ungleichverhältnis Industrieländer zu Entwicklungsländern und zu dieser Macht, die dann gewonnen worden ist bei den Vermögen. Und meiner Ansicht nach die einzige Möglichkeit, und die wird natürlich bei uns sehr in Frage gestellt, ist, diese hohen Vermögen entsprechend heranzuziehen zur Finanzierung des Ganzen. Und in Amerika ist es jetzt schon so weit, dass manche Milliardäre bereits schon sehen, so kann es nicht weitergehen und sogar sagen, sie würden freiwillig mehr zahlen, als das, was sie jetzt zahlen müssen in Amerika aufgrund dieses Lobbyismus, weil sie einfach sehen, dass sonst das Ganze in Bach runtergeht. Was sagen Sie zu diesen Ansichten?
Ich stimme dem vollkommen zu. Das ist genau das Thema dessen, was ich allgemeine Verteilungskrise genannt habe, eben diese erste Krise, das Auseinanderklaffen von Arm und Reich. Verteilungskrise auf individueller Basis, ja, da stimme ich Ihnen vollkommen zu und ich stimme Ihnen auch zu und könnte das also sehr lang ausführen und begründen, warum eine allgemeine Vermögensbesteuerung, progressive Vermögensbesteuerung wahrscheinlich der einzige Ausweg ist, das wieder zurückzuführen. Und dazu ergänzend, dass wenn man das zurückgeführt hat, wieder auf ein verträgliches Maß, eine Kapitalbesteuerung notwendig ist, damit die Kapitaleinkommen nicht rascher wachsen wie die Realwirtschaft. Es ist eben heute so, dass die Kapitaleinkommen, Zinseinkommen und Gewinneinkommen wesentlich rascher wachsen wie die Realwirtschaft. Und das ist eines der Probleme, die zu diesem Auseinanderklaffen in Arm und Reich führen. Und das ist etwas, worüber man sicher auch mindestens eine Stunde sprechen müsste.
Dann mal die nächste Wortmeldung bitte.
Guten Abend. Ich habe drei Punkte. Der erste ist ein Ausschnitt von einem Gespräch, das letzthin im Ö1 gelaufen ist, mit dem Wirtschaftsnobelpreisträger Professor Stiglitz. Und zwar hat der gesagt, dass Sparen nur dann möglich ist, wenn gleichzeitig die Exporte steigen. Und das ist im Prinzip das, was Deutschland 2001 circa gemacht hat. Sie haben am Anfang gesprochen, dass Schuldner nur dann ihre Schulden abbauen können, wenn sie etwas an den Gläubiger verkaufen können. Aber müsste es nicht dann eigentlich heißen, zu einem fairen Preis verkaufen können, weil wir sehen jetzt zum Beispiel, dass Rohstoffe aus Entwicklungsländern eingekauft werden, allerdings deutlich unter Wert. Und wie da dann jemals ein Ausgleich stattfinden soll, ist halt dann auch das zu fragen. Und Sie haben dann noch gemeint, wir müssten so eine Art Marshallplan für Südeuropa machen, um dort aufzubauen. Jetzt hat man ab 89 in Deutschland, also Ostdeutschland, genau das versucht und das ist nicht so wirklich gut gelungen. Laufen wir nicht Gefahr, dass uns dann genau dasselbe in Europa auch passiert?
Ersten beiden Fragen kann ich nur voll zustimmen. Zweite Frage, wie war das damals bei der Wiedervereinigung von Deutschland? Ja. Und die Wiedervereinigung von Deutschland war de facto ein Lehrbeispiel dessen, was heute in Europa passiert. Es waren auch zwei, ein sehr produktiver Staat, ein sehr unproduktiver Staat, die von einem Tag auf den anderen eine gemeinsame Währung bekommen haben. Damit hat Deutschland genau innerhalb seiner Landesgrenzen die gleichen Probleme bekommen, die heute in Europa da sind. Es hat damals schon Volksökonomen gegeben, die gesagt haben, bitte nicht so rasch die gemeinsame D-Mark. Das führt zu Problemen. Man hat aus politischen Gründen die D-Mark sofort über ganz Deutschland darüber gestülpt. Man hat auch versucht, natürlich Betriebe anzusiedeln, sinngemäß Marshallplan. Aber man sieht, wie langfristig und wie schwierig es ist, mit einem Marshallplan tatsächlich neue Strukturen aufzubauen, wenn eben das Lohnniveau nicht der Produktivität angepasst ist. Und genau das hat man in Deutschland verabsäumt. Man hat gesagt, alle Deutschen sind gleich, alle Deutschen müssen gleich viel verdienen. Das hat dazu geführt, eben, dass wegen der niedrigeren Konkurrenzfähigkeit von Ostdeutschland, aber tendenziell eben auch hoher Löhne, Ostdeutschland nicht konkurrenzfähig ist. Und wenn es nicht konkurrenzfähig ist, ist es extrem schwierig, auch mit einem Marshallplan Industrien dort anzusiedeln. Und genau das Gleiche gilt heute für Europa. Es nützt nichts, sinngemäß, ein Marshallplan für die Länder, also Geld nach unten pumpen, im Sinne Verteilungsunion, ja, Transferunion, sondern es muss dafür gesorgt werden, dass die Löhne der Produktivität angemessen sind. Und das heißt, dieses Schlagwort, das hat man bei uns auch, sage ich, 50er, 60er Jahren, war das selbstverständlich, eine produktivitätsorientierte Lohnpolitik. Es war selbstverständlich, dass die Produktivitätssteigerungen in den Lohnverhandlungen entsprechend weitergegeben worden sind und nicht nur ein Inflationsausgleich oder unter dem Inflationsausgleich. Ja? Das hat dazu geführt, dass die Wirtschaft prosperiert ist. Wenn man diese fundamentalen Zusammenhänge nicht versteht, ja, und die Macht denen überlässt, die daraus profitieren, dann muss das System immer problematischer werden. Und genau das erleben wir.
Darf ich da nur kurz ein Wort einwerfen, das Wort Umverteilung? Was fangen wir damit
an? Wenn ich sage, dass für dieses allgemeine Problem der Ungleichheit, des Zerfalls in Arm und Reich, primär als Maßnahme eine Vermögensbesteuerung notwendig ist, um die Dinge wieder ins Lot zu bringen, dann ist das genau Umverteilung. Kapitalismus ist eine hervorragende Wirtschaftsform. Warum? Weil Risikobereitschaft, Leistungsbereitschaft, Einsatzfreude durch Kapitaleinkommen belohnt wird. Also Kapitaleinkommen sind im Grunde genommen gesund und gut. Aber, und dann kommt das große Aber, Kapitaleinkommen haben die unangenehme Eigenschaft aus einer Systemsicht, dass sie sich selbst verstärken. Kapitaleinkommen führt zu mehr Kapital führt zu mehr Kapitaleinkommen, das führt zu noch mehr Kapital und noch mehr Kapitaleinkommen. Das heißt, Kapitaleinkommen wachsen exponentiell in einer positiven Rückkopplung. Und das ist problematisch. Man muss daher die Kapitaleinkommen, damit ein kapitalistisches System stabil ist, so beschneiden, dass sie nicht rascher wachsen wie die Realwirtschaft. Das ist eine fundamentale Forderung für die Stabilität eines kapitalistischen Systems. Und wenn wir das nicht begreifen und politisch umsetzen, dann kommt es zu diesen dramatischen Auseinanderentwicklungen der Gesellschaft, die immer wieder zu gesellschaftlichen Zusammenbrüchen in der Vergangenheit geführt haben und vermutlich auch in der Zukunft führen werden.
Ich glaube, wir haben 1, 2, 3. Der Herr bitte.
Ja, ich möchte Ihnen ein bisschen widersprechen, was die Vermögensteuer betrifft. Wir haben in Europa inzwischen, ich weiß sicher von drei Ländern, in einem habe ich selber gelebt, 17 Jahre lang Holland, hat seit 25 Jahren Vermögensteuern, hat die Schuldenprobleme in Holland nicht gelöst. Spanien inzwischen ab 600.000 Vermögensteuer, in Frankreich auch. Also das wäre sicher nicht die einzige Möglichkeit, um die Schulden- und Finanzkrise in den Griff zu kriegen. Außer man macht es radikal zu einer Gesamtenteignung. Erst, wie wir es in Osten gehabt haben, hat aber auch dann zum Zusammenbruch geführt. Zum Zweiten, was ich viel sinnvoller empfinde, ist, wenn man diese Selbstbefriedigungsgeldpumpen abstellt. Und zwar sind das, meiner Meinung nach ist das Monopol der Geldschöpfung seit 30, 40 Jahren ja dem Staat, den Staaten in Europa entglitten und an die Banken übergegangen. Die machen ja viel mehr Geld als die Zentralbanken, nämlich als Buchgeld. Die brauchen nicht einmal mehr drucken, wissen Sie sicher. Und das basiert auch auf einer logistischen Basis. Ja, das ist, die machen das nicht schwarz, die dürfen das. Ja, das ist alles gedeckt, legal. Und da hat es einen Professor gegeben aus Wien, der hat geheißen Franz Hörmann, ehemaliger Professor inzwischen, man hat nämlich jede Spur von ihm verloren, der hat das auch sehr lapidar und einfach erklärt, ganz einfache Axiome, so wie Sie heute, hat mir gut gefallen, so mit dem naturwissenschaftlichen Ansatz. Der hat auch dann diese Bilanzierungsregeln erklärt, die sind noch einfacher, wie die Banken das Geld eben dann vervielfachen können. Ja? Mit 1% können die 1% Eigenkapital, 99% verleihen und so weiter. Ja? Also mit nichts kann man Geld schöpfen. Also warum, Ihrer Meinung nach, passiert da nichts?
Also Punkt 1, noch einmal, diese Geldschöpfungsfrage ist sehr kompliziert, sehr schwer zu verstehen. Ich beschäftige mich damit seit vielen, vielen Jahren, habe auch Artikel dazu geschrieben und bin gerade dabei, wieder einen Artikel dazu zu schreiben. Dieses Thema der sogenannten Chiralgeldschöpfung durch die Geschäftsbanken ist sehr schwer zu verstehen und führt zu sehr vielen Missverständnissen. Eines der Missverständnisse ist, dass man glaubt, dass sich die Geschäftsbanken durch die Chiralgeldschöpfung selbst bereichern können. Sie können sich dadurch natürlich nicht bereichern, weil jede Bilanz zwei Seiten hat und bei dieser Chiralgeldschöpfung es nur zu einer Bilanzverlängerung kommt, aber nicht zu einer tatsächlichen Schöpfung von Eigentum für die Banken. Das heißt, sie können sich hier nicht direkt bereichern. Sie sind insofern ein Problem, als durch diese Möglichkeit der Banken gleichsam Forderungen oder aus der Sicht der Banken Verbindlichkeiten zu schöpfen, können sie, wenn die Konjunktur läuft, sehr rasch zusätzliche Kredite vergeben, was dazu führt, dass die Konjunktur überschwappt und da sie diese Kredite sehr rasch wieder einziehen können, wenn die Konjunktur schwächelt, führt das dazu, dass durch diese Chiralgeldschöpfung diese Konjunkturschwankungen sehr stark forciert werden, weil die Banken eben sehr leicht zusätzlich Kredite schöpfen können und gleichzeitig auch wieder Kredite sehr rasch einziehen können. Weil die Notenbank eben nur einen direkten Einfluss hat auf die Bargeldmenge, aber keinen Einfluss hat auf die gesamte Geldmenge und schon gar keinen Einfluss hat auf die Kreditmenge in dieser Form. Das ist das Problem der Chiralgeldschöpfung. Aber nicht, dass die Banken sich hier direkt bereichern. Verdienen tun die Banken dabei immer nur aus der Zinsdifferenz. Ja? Und jetzt muss ich Ihnen in dem Fall natürlich Recht geben. Es wäre viel klüger und ich trete auch für dieses andere Geldsystem ein, nämlich dass auch Chiralgeld nicht von den Geschäftsbanken geschöpft wird, sondern wieder zum staatlichen Monopol zurückgeführt wird, dass auch Chiralgeld vom Staat geschöpft wird, so wie heute Münzgeld vom Staat geschöpft wird. Das würde dazu führen, dass die Macht der Banken etwas zurückgedrängt wird, dass der Staat aus der Geldschöpfung direkte Einnahmen hat. Ja? Aber wieder darf man hier nicht vergessen, letztlich, wenn man es grob betrachtet, ist dieser sogenannte Seniorage-Gewinn, den der Staat aus dieser Geldschöpfung dann hätte, nichts anderes als wie eine Steuer. Das ist eine zusätzliche Steuereinnahme für den Staat. Und theoretisch könnte er sich die natürlich über andere Steuereinnahmen auch holen. Also ein sehr, sehr komplexes Thema. Meine Position dazu ist, grundsätzlich ist es richtig, wieder zur staatlichen Geldschöpfung zurückzukehren. Das erhöht die Stabilität des Wirtschaftssystems, schwächt die Macht der Banken und führt zu einer Stärkung der Staatsfinanzen, weil es quasi wie eine Steuer wirkt.
Gibt es noch Fragen?
Ja. Bitte. Sie haben eingangs das Wort Evolution erwähnt. Ja. Damit stellt sich die Frage sozusagen, wo möchten wir uns eigentlich hin entwickeln? Es gibt eine Statistik, die besagt, dass wir in den letzten 50 Jahren ungefähr das Nettoeinkommen verdreifacht haben. Das Glück der Menschen ist keinen einzigen Prozentpunkt angestiegen. Ja. Gesünder sind die Menschen auch nicht geworden.
Ja, gesünder schon.
Ja, sie leben länger, aber gesünder, was ich gelesen habe, nicht. Ja. Das heißt im Klartext sozusagen, was ist das Gesamtproblem unserer Gesellschaft? Und wenn ich mir das gerade anschaue, gerade zum gleichen Zeitpunkt, heute ist ein großes Symposium bei der AK über Stresslast nach. Man sagt, dass jeder vierte auf jeden Fall bis zu jedem dritten ausgebrannt ist inzwischen. Ja. Das heißt im Klartext sozusagen, wo ist die Lösung, und die ist meines Erachtens nicht im Geld. Es hat schon der Albert Einstein gesagt, dass das Problem nicht auf derselben Ebene gelöst werden kann, wo es auftritt. Ja. Und hier fällt mir Griechenland ein, das in der Glücksstatistik Europas an zweiter Stelle steht, nach Dänemark und Österreich und Deutschland an neunter Stelle. Jetzt frage ich mich sozusagen, warum sollen die Griechen ihr Glück aufgeben, obwohl sie weniger produzieren und genauso viel produzieren wie wir, sozusagen mit noch viel mehr Stress und Burnout, wo ungefähr 70% der Leute mit Unlust zur Arbeit gehen. Was soll der Sinn sein?
Und die Antwort,
vor einem Jahr, darf ich nur kurz sagen, ja. Vor einem Jahr ungefähr habe ich einen Vortrag gehört vom Wirtschaftswissenschaftler Professor Bruno Frey von der Universität Zürich, der hat gesagt, das Ziel allen Wirtschaft soll eigentlich sein, dass die Menschen glücklich zu machen. Und davon merke ich wirklich weit und breit nichts.
Ja, ich gebe Ihnen da grundsätzlich recht. Das ist sozusagen die nächste Stufe unseres die nächste Problemstufe unseres Wirtschaftssystems, dass eben eine kapitalistische Wirtschaft gleichsam unter einem Wachstumszwang steht. Ja? Wachstum ist bis zu einem gewissen Grad gesund.
Ja, aber wer macht den Zwang?
Bitte?
Wer macht den Zwang?
Der Zwang ergibt sich letzten Endes aus den Kapitaleinkommen. Das ist aus meiner Sicht ganz klar. Die Kapitaleinkommen, insbesondere dann, wenn die Kapitaleinkommen rascher wachsen wie die Realwirtschaft, ergibt sich daraus ein enormer Druck auf die Realwirtschaft.
Ja, das ist ja krank. Das würde ich als krank bezeichnen.
Eben. Drum ist der erste Schritt, den ich gesagt habe, man muss die Kapitaleinkommen so beschneiden, dass sie nicht rascher wachsen wie die Realwirtschaft. Das ist fundamental wichtig. Und erst dann, wenn man das geschafft hat, kann man zum zweiten Schritt kommen, nämlich dieses gesamte Wachstum, so wie es natürlichem Wachstum entspricht, am Anfang rasches Wachstum und wenn der Baum seine endgültige Größe erreicht hat, dann bleibt er gleich groß. Dieses Umbiegen von Wachstum in einen Gleichgewichtszustand, das ist die nächste Stufe. Aber wir sind heute in dieser quasi exponentielles Wachstum produzierenden oder verlangenden kapitalistischen Marktwirtschaft, die umgebogen werden muss. Sie können es ruhig auch nennen, soziale Marktwirtschaft, die eben so viel Ausgleich schafft, dass eben der Wachstumszwang abgeschwächt wird. Und dann in der nächsten Stufe die Möglichkeit ist, in eine Gleichgewichtswirtschaft.
Ja, aber wenn die Menschen dabei nicht wirklich glücklicher werden, ist das Wachstum ja völlig sinnlos. Ja? Was soll das?
Kann ich Ihnen nur recht geben. Ja, muss das Ziel sein, letztendlich natürlich die Menschen glücklicher zu machen, aber wenn man sagt, die Menschen, muss man dazu sagen, alle Menschen.
Ja, ja?
Und das heißt, dass auch das Verteilungsproblem gelöst werden muss. Ja? Klar, man kann Glück, sage ich, genauso produzieren unter anderem als wie materiellen Wohlstand, aber es auch beim Glück muss es dann so sein, dass es so wie materieller Wohlstand auf alle verteilt sein muss. Sonst nützt uns, wenn ein kleiner Teil der Bevölkerung irrsinnig glücklich ist und die anderen unglücklich sind und im Mittel sind wir alle halbwegs glücklich, ist das zu wenig.
Klar. Aber es gibt ja von Seiten der Wirtschaft den Werbespruch, geht es der Wirtschaft gut, geht es den Menschen gut, also stimmt das dann nicht? Den gibt's ja. Also
da kann man
man umdrehen.
Die ja, Arbeit, da kann man eigentlich sollte man ihn umdrehen und da muss man dem Herrn vollkommen recht geben, das Ziel
der Wirtschaft. Die Arbeit, da haben wir schon umgedreht.
Die ja. Hat schon mal gesagt, gibt's ja, ja, den natürlich. Menschen gut geht's der Wirtschaft. Natürlich. Aber das Ziel der Wirtschaft muss eben sein der Wohlstand. Ja, der Wohlstand muss das Ziel sein. Und die Wirtschaft muss das Hilfsmittel dazu sein.
Der Werbespruch ist ja nicht von mir. Ja, klar. Ja.
Wäre es in diesem Kontext nicht sinnvoll, sozusagen ein bisschen was auch von den Griechen zu übernehmen und die Griechen nicht nur als Defizitäre hinzustellen, sondern einfach ihren Lebensstil auch mal zu wertschätzen, sozusagen. Die sitzen einfach in der Sonne und am Meer und ich glaube, dass das auch ein hoher Wert ist, sozusagen, im Vergleich zu dem, was wir machen.
Stimme Ihnen zu.
Bitte, hat noch wer eine Frage? Ich glaube, da ist noch, bitte.
Ich möchte noch mal kurz drei Gedanken geben. Die Geldschöpfung bei den Geschäftsbanken, gebe ich Ihnen recht, dass sie Richtung der öffentlichen Institute wandern soll, aber die Chance ist gering, weil ich muss widersprechen, es ist nicht entglitten, es ist bewusst gesetzt worden, um nicht die Inflation und das unterschiedliche Verhalten der Staaten in der Geldschöpfung zu einer Inflation zu führen.
Nochmal, wenn Sie es vielleicht nochmal sagen, es war mal ein bisschen zu schnell und akustisch
also schwer. Ich gebe Ihnen recht, dass die Geldschöpfung in öffentliche Hand geben sollte und nicht zu den Geschäftsbanken ist. Ich muss aber auch widersprechen, dass es nicht entglitten ist, den Staat, sondern bewusst in den Monetarismus gesetzt worden ist, zu sagen, die Geschäftsbanken sollen diese Aufgabe übernehmen, um nicht unterschiedliches Verhalten der öffentlichen oder der Staaten sozusagen zu unterschiedlichen Inflationen zu führen. Ich sehe hier wenig Chance politisch, dass es hier ein Rückdenken gibt, aber es wäre wünschenswert. Der zweite Punkt ist, es ist hier erwähnt worden mit dem Lebensstil der Griechen. Wie sehen Sie, wenn wir auch längerfristig eine ähnliche Produktivität erreichen wollen zwischen den Ländern, wie sehen Sie über die Generationen hinweg die Möglichkeit, diese unterschiedlichen noch Lebensstile zu bewahren und zu ermöglichen, ohne jetzt unterschiedliche Währungen und vielleicht einanderdriften der Eurozone zu erreichen, weil ich glaube, dass das auch aus anderen Gründen nicht gewünscht wird, eine Zerteilung, und zwar aus diesem Grunde heraus, weil wir noch nicht über Leitwährungen in der Welt gesprochen haben. Wenn ich also den ursprünglichen von Keynes nehme, seinen Gedanken, es ist nicht gut, eine Leitwährung zu haben, die eine Realwährung ist. Wir kämpfen sozusagen in Europa, sich etwas platzieren als Leitwährung. Die Amerikaner wollen ihre Leitwährung erhalten. Das ist ja auch eine große internationale Geldschöpfung. Und wie stark sehen Sie dort den Einfluss?
Da sind wir bei der dritten Krise, nämlich die ich am Anfang angesprochen habe, nämlich diese internationale Verteilungskrise. Und da gebe ich Ihnen hundertprozentig recht. Der Ansatz von Keynes aus dem Jahr 1944, Bretton Woods, nämlich als Leitwährung eine vom Dollar unabhängige Kunstwährung, den Bankcore einzuführen und den mit sozusagen Eigenschaften auszustatten, die darauf hinzielen, dass Schuldnerländer angeregt werden, Waren zu produzieren, aber gleichzeitig auch gläubiger Länder angeregt werden, ihre Guthaben abzubauen, indem sie Waren von Schuldnerländern kaufen. Also genau dieses Fundamentalparadoxon sozusagen angewandt haben oder verstanden haben oder umgesetzt haben, um eben das Auseinanderdriften auf internationaler Ebene von Schuldnerländern und Gläubigerländern zu verhindern. Das war ein wesentliches Ziel dieser internationalen Leitwährung Bancor von Keynes, und ich persönlich glaube, dass die ein ganz wesentliches, notwendiges Element wäre, um die internationalen Ungleichheiten und Instabilitäten in den Griff zu bekommen.
Gibt es noch Fragen? Ja, haben wir noch. Okay. Ja, Moment, brauchen wir das Mikro, aber da hinten der Herr hat es, glaube ich, schon, oder?
Ich möchte Griechenland sagen, nachdem das jetzt mehrmals angeschnitten wurde, die Europäer sollen jetzt für Griechenland bezahlen. Die haben selbst Milliarden gescheffelt und außer Land gebracht. Sie zahlen fast keine Steuern, die meisten machen Steuerbetrug oder wie immer. Tote werden noch finanziert, etc. Es ist also sehr viel in Griechenland hausgemacht und jetzt sollen wir dafür bezahlen.
Ja, die Antwort ist ganz einfach. Zweifellos gibt es in Griechenland entsprechende Missstände. Ja, überhaupt keine Frage. Verwaltungsmäßig, steuermäßig. Aber ich frage Sie, warum gibt es keine politische Initiative, zu verhindern, dass Geld in Steueroasen angelegt werden darf? Warum gibt es keine massive Initiative, eben diese Steuersünder zur Verantwortung zu ziehen? Ja? Das ist ein gesellschaftliches Machtproblem. Leider. Ja? Aber noch einmal, das ist nicht die Ursache. Das ist nicht die tiefer liegende Ursache. Das ist ein Phänomen, das die Probleme insbesondere in Griechenland verschärft. Und ich glaube, man müsste es so sehen, Griechenland ist eigentlich ein Sonderfall. Man müsste eher von Italien und Spanien sprechen, weil hier, sagen wir, diese Missstände keineswegs so gravierend sind wie in Griechenland. Aber die Probleme, wenn Sie nach Spanien schauen, ja, das ist ein im Prinzip korrekt organisierter Staat, ist auch mit einer entsprechenden Industrie und allem, ja. Wenn Sie die Probleme in Spanien sehen mit 50% Arbeitslosigkeit und all diesen Dingen, dann ist das nicht alleine nur durch Steuerflucht und Ähnliches zu erklären und zu beherrschen.
So, da haben wir noch eine letzte Wortmeldung, bitte.
Keine Frage, aber hätte man nicht auch noch etwas beleuchten müssen, die Rolle der Spekulation, der Ratingagenturen und der Schattenbanken spielt auch eine Rolle, oder? Für die ganze Misere.
Ja, überhaupt keine Frage. Das ganze Finanzsystem führt zu einer Verstärkung der Umverteilung durch Kapitaleinkommen. Kapitaleinkommen führen zu Umverteilung, zu einem Auseinanderdriften. Und die Finanzmärkte führen zu einer Verstärkung dieses Prozesses. Ja? Auf den Finanzmärkten kommt es letzten Endes zu Umverteilungsgewinnen. Auf den Finanzmärkten werden keine zusätzlichen Semmeln gebacken. Auf den Finanzmärkten, die Gewinne, die auf den Finanzmärkten produziert werden, entstehen nur durch gleichzeitige Verluste von anderen, entstehen nur auf Kosten von anderen. Das heißt, Finanzmärkte verstärken den Umverteilungsprozess in unserer Gesellschaft, ja, und gehören deshalb entsprechend reguliert, aber das ist eben wieder auch eine Machtfrage. Das gilt für Ratingagenturen und all diese ganzen Bereiche. Das gilt auch für die Staatsfinanzierung. Auch die Staatsfinanzierung über Staatsanleihen führt letztlich zu einer Umverteilung. Von denen, die eben von der breiten Masse, die keine Staatsanleihen hat, zu denen, die Staatsanleihen tatsächlich haben. Man problematisiert wird das ganze Problem, wenn man da noch tiefer einsteigt, natürlich durch Pensionskassen, die wesentliche Anleger sind auf den Finanzmärkten und. Dann sind wir bei der Problematik des Kapitaldeckungsverfahrens, das natürlich auch eine der massiven Katastrophen ist, die zu diesen weltweiten Krisenphänomenen ganz massiv beigetragen hat.
Ich glaube, das lassen wir jetzt so stehen. Ich darf mich ganz herzlich bedanken für den hochinteressanten Vortrag und für die anregende und angeregte Diskussion. Ja, der Applaus. Okay. Ich darf vielleicht noch kurz die nächsten zwei Veranstaltungen ankündigen. Unser Gast bleibt dann auch noch ein bisschen da. Sollte es noch Fragen geben, also ist kein Problem, glaube ich, Sie stehen noch gerne zur Verfügung. Sicher. Morgen ist schon die nächste Veranstaltung, dieses Mal eine halbe Stunde früher, schon wie normal, also um 19 Uhr beginnt die morgen. Das ist eine Gastveranstaltung des Berufsverbandes der Soziologinnen unter dem Thema mehr Bildungsgerechtigkeit durch Mathematik, formelgebundene Finanzierung des Bildungssystems und Chancengleichheit. Vortragender wird der Johann Bacher sein. Er ist Professor für Soziologie und empirische Sozialforschung an der Johannes Kepler Universität in Linz. Nächste Woche am Montag gibt es eine Gastveranstaltung zusammen mit dem Posthof Linz und zwar zu dem Popmusikfestival. Da stellt sich die Frage, gibt es einen Generationenkonflikt in der Popkultur? Vortragende werden sein Stuart Freeman, Journalist und Moderator der Morning Show bei FM4 und Lukas Luger, er ist Politikwissenschaftler, Kulturjournalist bei den oberösterreichischen Nachrichten. Weiters darf ich noch hinweisen auf die Freunde des Kepler-Salons. Also es gibt hier so eine Art Freundeskreis und Förderer, also jederzeit gerne willkommen. Förderer sind immer sehr gerne willkommen, Freunde natürlich. Informationsmaterial liegt auch auf. Es gibt auch einen 14-tägigen Newsletter, wo man sich anmelden kann. Anmeldeformulare, Gästebuch, liegt alles hier hinten auf. Das war's von mir noch. Herzlichen Dank nochmal für die Aufmerksamkeit und für den netten Abend. Und danke nochmal.
Dankeschön.